Ja, für heute geht es also weiter im Kapitel Ton und Klang. Wir haben uns ganz allgemein über Ton und Klang schon Gedanken gemacht und dann haben wir ganz ausführlich, oder so ausführlich es jedenfalls in dem Rahmen vorstellbar ist, uns über MPEG Audio, insbesondere das berühmte MP3 und seine Nachfolger Gedanken gemacht. Und was jetzt weiter passiert, ist, dass ich eben ein bisschen was erzählen will über andere Formate, die es außer dem MP3 gibt, insbesondere welche, die nicht komprimieren oder jedenfalls nicht verlustbehaftet komprimieren. Die muss man einfach auch kennen. Und warum hier noch ein Keyboard mit dasteht, ist, dass ich über Klangerzeugung und MIDI ein bisschen was erzählen will. Also das Keyboard wird bloß für die minimale Demo benutzt, aber man braucht es dann doch. Wenn Sie dazu weiter was nachlesen wollen, habe ich auch wieder ein Buch rausgesucht, das eben auch ein deutschsprachiges Buch ist, relativ neu. Und einfach das Thema Datenformate, was gibt es denn alles an Dateiformaten, um Medieninformationen abzulegen, separat durchgeht und natürlich auch über die Frage MPEG-Audiokompression so auch eine Menge Informationen enthält. Aber eben auch über andere. Und sozusagen eine ganze Familie von Audioformaten, nee, überhaupt von Mediendateiformaten, nicht bloß für Audio, von der man mal was gehört haben sollte, die haben hinten ein IFF immer an den Abkürzungen dran. Das ist Ihnen vielleicht schon mal begegnet, dass Sie mal TIFF zum Beispiel gesehen haben. T-I-F-F. Das kommt ursprünglich von einem Format, IFF 1985, das Electronic Arts eingeführt hat, ursprünglich auf den Amiga-Rechnern sozusagen zu Hause war. Und die haben ein einfaches Prinzip, das eigentlich in Multimedia-Daten, fast Dateien, fast überall zu finden ist, das sogenannte Tagged File Format. Was Tags sind, kennen wir ja eigentlich von HTML zum Beispiel, man schreibt also irgendwo eine Markierung hin, ein Schlüsselwort für das, was danach kommt. Und so funktionieren viele von diesen Datendateien, Audio-Mediendatendateien einfach so, dass sie zuerst mal irgendwie einen Tag haben, das sagt, was ist das überhaupt? Ist das jetzt ein Audiodatei? Was ist das Format, in dem der Rest kodiert ist? Und dann kommen weitere Tags, die sagen so, und hier ist ein Block, der gibt zum Beispiel grundlegende Informationen über die enthaltene Musik oder so an. Und dann kommt ein weiterer Tag, der sagt, das ist jetzt ein Datenblock mit den Eigenschaften. Dann gibt wieder ein Tag. Und die Dinge nennt man Chunks. Das ist immer ein Header und irgendwelche Daten hinten dran. Das Ganze, dieses IFF, ist nicht bloß bei dieser Electronic Arts Firma geblieben, sondern von großen Firmen, Microsoft und IBM, aufgegriffen worden. Und da sind zwei verschiedene Varianten sozusagen entwickelt worden davon, die beide irgendwie heutzutage als RIF eigentlich bezeichnet werden, Resource Interchange File Format, wobei eins davon das RIF X war, was mit dem sogenannten Big Endian Datenspeicherung von Zahlen im Rechner zu tun hat. Also was das mit dem Little Endian und Big Endian zu tun hat, ich werde es nicht jetzt ganz im großen Detail erklären, aber das Prinzip ist so, wenn Sie eine Zahl abspeichern im Rechner, dann sind es ja letztlich Bits und die ist zerlegt in Bytes und Sie haben typischerweise 4 Bytes, die eine Integerzahl bezeichnen. Und da ist nun die Frage, wenn ich sozusagen die Bytes als einzelne Bytes anschaue, nehme ich sozusagen das Byte, das den niedrigsten Stellenwert hat, das also die untersten Stellen in der Zahl bezeichnet, an die niedrigste Speicherstelle und dann können die anderen Bytes aufsteigen. Oder nehme ich die Zahl, die den niedrigsten Stellenwert hat, an die höchste Speicherstelle und die folgenden dann eben entsprechend niedriger. Und da gibt es für beides letztlich Gründe. Schöner ist es natürlich, wenn man die Zahl sozusagen direkt auch als Zahl rauslesen kann, dass man also eigentlich die Byte-Struktur nicht wirklich braucht, sondern das als 32-Bit-Zahl zum Beispiel sehen kann. Das hängt letztlich mit den Architekturen der Prozessoren zusammen. Und es gibt einfach diese zwei Welten. Die einen machen sozusagen niedrigstwertiges Byte nach unten, die anderen höchstwertiges. Und die haben sich so in Anlehnung an eine Geschichte, ich glaube von Swift ist die, als Little Endian und Big Endian eingebürgert, die Bezeichnungen. Das ist eigentlich die Story, wo es die Leute gibt, die das Ei von der einen oder anderen Seite aufmachen, die dann einen Krieg gegeneinander führen. Also in dem Fall, es ist auch nicht wirklich wichtig, wie man es macht, man muss es bloß sozusagen wissen, wie es ist. Und dieses Thema war sehr lang ganz wichtig, als die Motorola und die Intel-Architektur ganz heftig um den Markt gekämpft haben. Da hat es auch verschiedenste Fehlerquellen gegeben, also Übertragungsprotokolle können da auch reinfallen, wenn man sagt, da wird bloß eine Integerzahl übertragen und die ist dann anders kodiert. Inzwischen ist es so, dass sich eigentlich sozusagen das Prinzip, das Little-Endian-Prinzip von der Intel-Architektur ziemlich flächendeckend durchgesetzt hat und auch die, also die Motorola-Prozessor-Architekturen an vielen Stellen nicht mehr ganz so, zumindest in den bei den Rechnern, mit denen sie zu tun haben, nicht mehr ganz so häufig verwendet wird. Also prinzipiell muss man es einfach wissen, es gibt diese zwei Möglichkeiten und das, deswegen gibt es auch, wenn man jetzt Zahlen kodiert, eben letztlich zwei Varianten von dem Datenformat und das REFF ist eben Little Endian sozusagen. So, jetzt wäre es schön, wenn das hier auch weiterschalten würde.
Weil wir uns doch die nächste Datei, die nächste Folie anschauen wollen, eigentlich gerne.
Also was ich hier habe, ist ein sogenannter Dump. Das ist so ein Fachbegriff, ich weiß nicht, wem der schon begegnet ist. Es wird ein Speicherauszug quasi gemacht. Das trifft man manchmal, wenn man Fehlersuche hat, dass man vom Hauptspeicher von einem Rechner einen Speicherauszug macht, um zu verstehen, was ist wo abgespeichert. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so häufig, dass man damit arbeitet, weil man erstens ziemlich zuverlässige Programmiersprachen höherer Ebene hat und zweitens einfach die Speichergrößen so riesig sind, dass wir da sozusagen irgendwas noch zu verstehen uns schwer tun. Das hier ist jetzt kein Dump von Hauptspeicher, sondern von einer Datei, von irgendeiner WAF-Datei, die ich Ihnen schon mal vorgespielt habe, wo dieses Geräusch von einem rieselnden Bach drin war. Und das können Sie mit verschiedensten Werkzeugen, die meisten besseren Texteditoren können das auch, dass Sie eine Datei als Hexadezimalanzeige sozusagen wirklich herzeigen. Das heißt, Sie sehen im Prinzip, was da an Bits in der Datei steht, damit es ein bisschen lesbarer ist, eben ins Hexadezimalsystem kodiert, also immer als Bytes mit zwei Hexadezimalziffern. Und da haben wir ja schon einiges uns dazu angeschaut. Wir kennen ja ein paar von denen schon, insbesondere die ASCII-Codes, zum Beispiel für das große F, das ist das 46. Und dann sieht man, dass da vorne wirklich der ASCII-Code von RIFF drin steht. Und damit man das nicht alles selber dekodieren muss, können diese Dump-Programme in der Regel das auch sozusagen im Klartext daneben schreiben, wo es wirklich sozusagen Characters sind, die man entziffern kann. Das heißt, in dieser Datei, in dieser WAF-Datei, das in diesem Beispiel, da steht tatsächlich REFF vorne drin, dann kommt irgendwie ein Block von Bytes, den man nicht wirklich dekodieren kann gescheit, und dann steht WAVE und FMT und dann kommen wieder alle möglichen Daten, viele davon sieht man sind binäre Nullen, und dann kommt Data und dann kommen wieder jede Menge Daten. Ja, was das heißt, es ist eine WAVE-Datei und die ist nach diesem RIFF-Prinzip aufgebaut. Das ist also eine Untervariante von diesem Research Interchange File Format. Das haben wir auch gesehen, dass das mit REFF anging. Und da hat man also einen Vorne zu was wir stehen, dass es REFF ist. Das ist sozusagen der Anfang der Datei. Und wenn jetzt ein Programm sozusagen eine WAVE-Datei einlesen will, wird es als allererstes schauen, was steht da vorne drin. Stehen in den ersten vier Bytes stehen da die Buchstaben REFF. Wenn die da nicht stehen, wird es typischerweise so eine Fehlermeldung geben, wie Dateiformat nicht erkannt. Die Fehlermeldungen kennen Sie aus verschiedensten Zusammenhängen. Und was dahinter steht, ist, dass man eben solche Regeln, wie die Dateien aufgebaut sind, eben diese Binärdateien, dass man die eben an der Stelle überprüft. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie an Dateien sozusagen manipulieren können auf der binären Ebene und solche Dateien auch erzeugen können, die zunächst mal als WAVE verstanden werden oder auch eben selber probieren können, so eine WAVE-Datei zu kreieren. Das ist durchaus gar nicht so schwer, weil die Struktur ist nicht so kompliziert. Also vorne steht das RIFF und dann kommt dahinter der RIFF-Typ WAVE, also da, dass das eben eine WAVE-Datei ist, das hat man auch gesehen, dass das vorher drin stand. Und dann gibt es zwei Arten von Chunks, das eine ist ein Format-Chunk und das andere sind Data-Chunks. Meistens ist nur ein Data-Chunk sogar. Das brauchen Sie jetzt nicht alles merken. Ich erkläre es nur an einem Beispiel ein bisschen genauer, an anderen dann vielleicht ein bisschen weniger genau, dass Sie mir eine Vorstellung haben, was denn eigentlich in so einer Datei alles drinsteht. Also in einem Format-Chunk steht zum Beispiel drin, nochmal genauer, wie ist eigentlich der Rest der Datei kodiert? Also insbesondere ist ja die Frage, bei einer Wave-Datei, die hat den Zweck, unkomprimiert Audio abzuspeichern. Da stehen also pulscode-modulierte Daten im Wesentlichen drin. Und die Frage ist, nach welchem Verfahren werden sozusagen die pulscode-modulierten Daten abgespeichert? Zum Beispiel Microsoft PCM könnte das sein, oder von IBM das ADPCM, was also adaptiv ist. Das bedeutet natürlich, dass der Rest sozusagen in einer bestimmten Art zu interpretieren ist. MSPCM ist ziemlich einfach straightforward, das hat einfach die Pulscode-Daten, die Samples hintereinander. Dann die Frage, wie viele Kanäle sind da? Also ist es Stereo zum Beispiel, dann steht da 2. Was ist die Abtastrate? Was gibt es für eine Datenrate in Bytes pro Sekunde, wenn man das ausliest, was auch wichtig ist, um, wenn das die Datei sozusagen abgespielt werden soll, um irgendein Abspielgerät zu konfigurieren entsprechend. Wie groß sind die einzelnen Datenblöcke, die da kommen, also diese Data Chunks. Und dann gibt es oft noch formatspezifische Informationen, also zum Beispiel, wie groß sind die Samples, wäre also eine Möglichkeit, also wie tief sind die einzelnen Samples. Das heißt, Sie sehen also alles das, was wir jetzt so theoretisch gesehen haben mit Samplingrate und Quantisierungstiefe, das ist da natürlich ganz praktisch einfach auch drin. Ja, und im Data Chunk stehen dann eben wirklich die Daten selber, wobei das auch eine Frage ist natürlich, wie die zwei Kanäle gespeichert werden. Die könnten wir zum Beispiel in zwei Chunks speichern oder eben abwechselnd den einen Kanal und den anderen Kanal, was, glaube ich, das Verbreitetere ist. Ja, dieses IFF, wenn Sie das anschauen, das ist sozusagen irgendwie die Großmutter sozusagen von verschiedenen anderen Formaten. Wir haben jetzt das RIF angeschaut. Und eine Variante davon ist das WAVE, was Sie schon oft getroffen haben. Und Zweck von WAVE ist einfach, Audio unkomprimiert abzuspeichern. Eine andere Variante, die wir bald treffen werden, ist ein Videodateiformat, das AVI zum Beispiel. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und es gab auch einen Ableger sozusagen, der von der gleichen Uridee abstammt, von Apple für unkomprimiertes Audio. Eigentlich ganz ähnlich, Sie können MIDI-Chunks, wo wir nachher gleich reden müssen, mit einbinden, Sie haben noch mehr Kanäle. Und was interessant ist, dass es dort schon ziemlich früh eigentlich eine Version für komprimierte, aber verlustfrei komprimierte Audiodaten gab, die immerhin bis zu 6:1 komprimiert, was ziemlich gut eigentlich ist, das ist das AIFFC. Das sind jetzt das Beispiele für Dateiformate, die Sie wahrscheinlich nicht so häufig treffen. Es ist tatsächlich so, es gibt so eine Handvoll Dateiformate, die man eigentlich kennen muss. Also das WAVE gehört bestimmt dazu, die sind sozusagen Alltagsgegenstand. Die muss man identifizieren, erkennen, auch eine Idee haben, was die ungefähr tun. Und es gibt andere, da wäre das AIFFC jetzt ein Beispiel dafür, die trifft man wahrscheinlich ganz selten und da muss man im Zweifelsfall auch nachschlagen, was das jetzt eigentlich wirklich ist, wenn man mit denen zu tun hat und wofür das gut ist. Gibt es jede Menge Ressourcen im Netz, es gibt auch Bücher, wo man das nachschlagen kann, was sind die Dateiformate, und es gibt wirklich hunderte oder tausende von Mediendateiformaten. Wichtig ist auch, dass Sie das natürlich einordnen können und sagen können, erstens, ist es unkomprimiert oder komprimiert, ist es speziell für bestimmte Medientypen oder universell, ist es verlustfrei oder verlustbehaftet, das sind so mal die allerersten Fragen, die man stellen wird. Und davon ausgehend kann man dann noch weitere Fragen stellen, weil weiß Audio, wie viele Kanäle unterstützt es zum Beispiel, unterstützt es bestimmte Bandbreiten und ähnliches. Ja, ein bisschen schneller vielleicht, wenn Sie jetzt auf den Unix-Bereich schauen, kommt eigentlich von Sun, ist aber unter Linux natürlich auch weit verbreitet. Dort finden Sie weniger das WAVE-Format, vielleicht inzwischen auch zunehmend, aber sozusagen klassisch in Unix ist eher das Audio-File-Format AU. Ja, und da steht aber was ganz Ähnliches drin, nämlich Abtastrate, Kanalzahl, Datenformaten im Kopf und dann Datenbereich, auch die Kanäle miteinander verschränkt. Wobei auch die Frage ist, wie viel Bit hat man sozusagen in den einzelnen Samples. Das wird oben im Header angegeben, wie lang die sind, und dort unten kommen sie natürlich entsprechend. Und auch zum Beispiel so Fragen, sind diese Sample-Werte, sind das Festkommazahlen, Gleitkommazahlen, wie lang, vielleicht doppelte Zahlen, doppelte Genauigkeit. Solche Informationen steht in diesen Dateien typischerweise drin. Was das AU auch ganz gut kann und heutzutage nicht mehr ganz so wichtig ist, ist eine große Datei in einzelne Stücke zu hacken. Das war ganz extrem wichtig, als man angefangen hat, Medienverarbeitung auf Rechnern zu machen und vorwiegend Disketten als Speichermedium hatte oder andere ziemlich beschränkte Speichermedien, dass man gesagt hat, ich muss irgendwie 5 Disketten haben, um die ganze Datei einlesen zu können. Das ist heutzutage nicht mehr so ganz dramatisch mit irgendwelchen DVDs und USB-Sticks und so als Medien. Da hat man bei Audio bestimmt kein Problem mehr. Interessant ist, dass sie viele Formate treffen, die nicht wirklich eigentlich im Detail ein binäres Datenformat sind, sondern die sogenannten Container-Formate sind, in denen im Prinzip sich beliebige andere Formate wieder verstecken können, die so eine Hülle eigentlich außen um Medieninformationen rumlegen. Ein klassisches Beispiel dafür wäre dieses QuickTime, womit wir hier zu tun haben, was wir das letzte Mal im Podcast kaputt gemacht hat, weil ein QuickTime-Update eingespielt wurde oder ich das leider zugelassen habe, der sich mit meiner Software nicht vertragen hat. Daran merkt man, dass das QuickTime nicht bloß ein Abspielprogramm ist für Audio, sondern viel mehr, sondern eine ganze Bibliothek, systemnahe Bibliothek, die es für Windows auch gibt und für macOS. Es gibt so ein paar Versuche, Teile davon auf Linux zu portieren, aber das ist noch sehr eingeschränkt. Im Wesentlichen sind es die beiden Systeme, wo man zeitbasierte Medien bearbeiten kann. Wie gesagt, nicht bloß abspielen und abspeichern. Es gibt QuickTime als Datenformat sozusagen. Es gibt den QuickTime Player, den jeder kennt. Aber es ist eben noch viel mehr drin. Das ist eine ganze Programmierschnittstelle auch da. Sie können also zum Beispiel von Java aus, QuickTime von Java, gibt es eine Bibliothek, die Sie installieren können, können Sie direkt auf die QuickTime-Funktionen zugreifen und da zum Beispiel ja, eben Audiosignale, die auf irgendeinem Eingabekanal liegen, samplen, nachverarbeiten, irgendwelche Effekte drauf tun zum Beispiel. Es ist eine riesen Bibliothek an Soundeffekten da. Es ist Klangerzeugung da, was wir uns jetzt dann gleich nochmal genauer anschauen. Alles das gehört zu dieser Bibliothek mit dazu. Und was man wissen muss über QuickTime ist, dass die, so ähnlich wie das bei dem IFF eigentlich war, ein ganz allgemeines Konzept für Medien Dateistrukturen entwickelt haben, was dann eigentlich über das QuickTime raus an Bedeutung gewonnen hat. Die sagen, es gibt sogenannte Atome, das sind Container für Mediendaten, und eine Präsentation, die kann eine Audiopräsentation oder eine Videopräsentation sein, die enthält verschiedene Tracks, parallele Spuren quasi, die ablaufen, und diese verschiedenen Tracks, die können ganz verschiedener Bauart sein, und in den Track selber haben sie sozusagen eine Medienstruktur, das heißt, sie können da zum Beispiel jetzt bei einem sogenannten Video, können sie sagen, von hier bis dort wird, oder zunächst mal an dieser Stelle wird ein bestimmtes Bild eingeblendet, und das ist eigentlich bloß eine Referenz auf eine externe, Datei, auf eine Standbilddatei, und damit man weiß, wie das über die Zeit tatsächlich läuft, gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Edit-Lists noch mit reinzutun. Sie können sagen, das Bild wird von jetzt eingeblendet, dann setzt, oder Sie können auch sagen, hier ist zum Beispiel ein externer Movie-Clip, in dem mache ich nur vom Zeitstempel nach einer Sekunde bis zum Zeitstempel nach 5 Sekunden, nur das blende ich jetzt an der Stelle ein. Das heißt, Sie haben im Prinzip eigentlich ein Format, das sehr ähnlich ist zu dem, was vielleicht diejenigen, die schon mal ein bisschen mit Videoschnitt oder auch Audioschnitt zu tun hatten am Rechner, was man eigentlich tut, wenn man es legt, so parallele Spuren an, sagt, was läuft parallel, zu welchem Zeitpunkt beginnt was, zu welchem Zeitpunkt endet denn was. Ein konkretes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel unsere Podcasts, die funktionieren eben, sie liegen in so einem QuickTime-Format vor, und dort brauchen sie schon mal, wenn sie dort reinschauen, wenn sie das analysieren lassen, was das ist, Informationen dafür aufrufen im QuickTime-Player, wenn sie feststellen, dass da schon mal 2 Spuren auf jeden Fall da sind. Eine Spur ist die Audiospur und die zweite Spur ist die Bildspur, die Ihnen sozusagen zu bestimmten Zeitpunkten eine Referenz auf eine Bitmap-Datei, nämlich die im Ping-Format sind die abgespeichert, das wir uns auch noch anschauen werden, Portable Network Graphics, in dem Format sozusagen die Bildinformation, jetzt diese Screenshots gibt, was von der Präsentation sozusagen hier aufgezeichnet wurde. Und was man an der Stelle schon sieht, an einem Beispiel in unserem Enhanced Podcast, das ist ein extrem flexibles Format, mit dem man sehr viele verschiedene Dinge machen kann. Und deswegen hat es eben auch recht große Bedeutung gewonnen. weil es nicht bloß ein herstellerspezifisches Format ist, sondern im Prinzip eigentlich der Standard für die ganze neue Generation von MPEG-Datenstrukturen, sozusagen Dateistrukturen wurde. Die funktionieren genau so von der Struktur her wie QuickTime. Also merkt man ja auch, wenn diese M4A und M4B, da merkt man kaum einen Unterschied, ob das MPEG-4-Dateien sind oder QuickTime-Dateien, was daran liegt, dass die Struktur eigentlich die gleiche ist. Ja, wie gesagt, das QuickTime unterstützt letztlich ganz viele verschiedene Dateiformate. Und es kann natürlich auch, was man deutlich gesehen hat, bei der Medienstruktur Referenzen auf externe Medien haben. Das merken Sie vielleicht, wenn Sie jetzt in QuickTime irgendwas verändern, zum Beispiel das QuickTime Pro haben oder ein anderes Programm, das mit QuickTime umgehen kann, und Sie speichern ab, dann kriegen Sie so einen komischen Dialog, sollen die Mediendateien eingebettet werden oder extern bleiben? Das ist genau dieser Effekt. Nachdem hier eigentlich bloß ein Track steht, an der und der Stelle soll jetzt ein bestimmtes Bild eingeblendet werden, ist natürlich die Frage, gebe ich sozusagen nur den Dateinamen von dem Bild an und das Bild muss in der Datei daneben liegen? Oder wird das Bild tatsächlich eingeblendet und oder eingebunden, wirklich als Bitmap sozusagen mit in diese QuickTime-Datei reingepackt? Vorteile und Nachteile sind klar. Wenn Sie die Medien extern haben, dann ist die Datei sehr, sehr klein unter Umständen, weil sie wenig Informationen enthält, was sehr praktisch ist, um die zu übertragen. Insbesondere wenn Sie verschiedene Abläufe auf dem gleichen Bestand von Dateien haben, ist das natürlich extrem praktisch. Dafür ist die Gefahr natürlich groß, dass Sie diese Datei irgendwohin weitergeben, auf einen anderen Rechner überspielen müssen und die dann nicht mehr funktioniert, weil eben die Referenzen auf die externen Dateien ins Leere laufen. Also da sieht man schon, dass das eben wirklich so ein ganz generelles Containerformat ist, in dem man alles Mögliche machen kann. Was Sie wahrscheinlich kennen, was sozusagen das QuickTime-spezifische Format ist, ist das eine Datei mit der Bezeichnung Movie mit dem Anhängsel Movie dran. Okay. Schauen wir mal. Ich wollte Ihnen vielleicht auch mal eine kleine Demo noch geben, wahrscheinlich das für QuickTime tatsächlich tut. So, jetzt habe ich der wieder hier rausgeworfen. Doch, an die Stelle wollten wir. Jetzt habe ich versprochen, dass ich nicht bloß über die Dateiformate erzähle, sondern ein bisschen was über Klangerzeugung auch erzählen. Das ist ja ein ganz weitgehendes Thema noch. Zu den Dateiformaten vielleicht noch abschließend. Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass man da jetzt noch viel, viel mehr Details wissen könnte, aber es wäre, glaube ich, todlangweilig, die jetzt in der Vorlesung wirklich zu erzählen. Also wenn Sie mit Dateien wirklich zu tun haben, die Sie nicht kennen, dann gibt es überall Beschreibungen, wo Sie ganz genau nachlesen können, was da drin steht. Die meisten Dateien müssen Sie nicht selber irgendwie einlesen oder schreiben, da gibt es meistens Programmbibliotheken dafür. Aber letztlich ist es manchmal nicht schlecht, wirklich nachschauen zu können, was ist wirklich in der Datei drin, bis auf die letzte Bit-Ebene. Ja, ich wollte jetzt auf ein Thema eben einsteigen, das jetzt doch noch ein bisschen anders ist. Wir haben jetzt Klänge immer gehabt, die abgetastet wurden. Da stand überall Sample, Rate, Sample-Tiefe und sowas dabei. Und jetzt gibt es aber auch Klänge, die eigentlich gar nicht wirklich vorher akustisch vorgelegen haben, bevor sie sozusagen ausgegeben werden. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Klänge, die elektronisch von Grund auf erzeugt werden. Bis jetzt waren es ja Klänge, die sagen wir, über ein Mikrofon reinkommen, die von irgendeiner Violine oder so erzeugt werden und auch dann letztlich über ein Mikrofon reinkommen. Die Idee, dass man elektronische Klänge erzeugen kann, die ist eigentlich schon relativ alt. Man braucht im Prinzip irgendein Gerät, bei dem ich die Tonhöhe, Lautstärke natürlich auch und insbesondere die Klangfarbe irgendwie einstellen kann. Es gibt ja schon so recht generische Musikinstrumente wie die Orgel seit langer Zeit. Aber man kann natürlich in dem Moment, wenn man Elektronik hat, kann man das eben sagen, kann man ja eigentlich mit den Hilfsmitteln der Akustik, der physikalischen Akustik, da eine Menge machen. Wir haben uns auch schon viel darüber angeschaut, wie Klänge eigentlich zusammengesetzt sind. Ja, und wenn Sie solche Soundkarten zum Beispiel anschauen, Soundsysteme, wie sie im Rechner heutzutage fast immer eingebaut sind, dann sind dort in der Regel schon Klangerzeuger, elektronische Klangerzeuger dabei. Wenn Sie elektronische Musikinstrumente wirklich anschauen, dann haben sie dort mit sehr ausgefeilten Klangerzeugern zu tun, die wirklich mehrere Stimmen und ganz viele Klangfarben gleichzeitig sozusagen unterstützen. Also das klassische Stichwort dafür ist ein sogenannter Synthesizer. Klar, was ein Synthesizer ist, vom Begriff her ist ja klar. Das ist eigentlich was, das den Klang synthetisiert. Ein elektronisches Gerät oder elektrisches Gerät, das Klang synthetisiert. Und das dann über eben so ein Keyboard angesprochen wird, wobei sie dann letztlich ja eigentlich das Signal nicht als irgendwie direkt als Schwingung im Schall erzeugen, sondern zunächst mal als elektrische Schwingung erzeugen. Das geht bis am Anfang des letzten Jahrhunderts zurück. Dynamophone und Thermalvox waren so erste Systeme davon. Richtig losgegangen ist das in den 60er Jahren. Und zwar war das eine sehr experimentierfreudige Zeit. Auch die Popmusik in dem Sinne ist da eigentlich erst so richtig entstanden. Und da hat man eben, die Elektronik war auch erstmalig, soweit man sowas machen konnte. Und da haben sehr viele Musiker eben experimentiert, was man mit elektronischen Instrumenten machen kann. Also zum Beispiel das sogenannte Mellotron war ein System, das eigentlich schon so etwas Ähnliches wie ein Synthesizer ist. Vielleicht die erste Stelle, wo sowas benutzt wird wirklich. Da haben sie eigentlich Bandaufnahmen von Instrumenten und können die über eine Klaviertastatur können sie anspielen. Und da gibt es historische Beispiele. Also von die Beatles zum Beispiel haben Mellotron benutzt an Stellen, wo man eigentlich zunächst mal meint, man hat eine Gitarre, Flamenco-Gitarre, ist aber nicht eine Gitarre gespielt worden, sondern Gitarrenaufnahmen, die über eine Tastatur sozusagen eingespielt wurden. Vielleicht der erste, der so richtig massiv mit Synthesizern gearbeitet hat, war Walter Carlos. Das ist ein Bild, wenn man es ein bisschen erkennen kann, von 1968, damals hieß Walter Carlos noch Wendy Carlos, das ist auch eine komplizierte Geschichte. Also auf jeden Fall, der hat ein Tonstudio, ein richtig aufwendiges Elektronikstudio gebaut, um damit Musik zu machen, und das war 68 eben so eine richtige Revolution. Ich weiß jetzt nicht, ob der das Soundbeispiel hier abspielt, mag es nicht wirklich, dann tun wir es nochmal separat abspielen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen diese Dinge jemals gehört hat. Für mich ist das natürlich ein bisschen was anderes, weil das weiter näher dran war. Also das ist jetzt Walter Carlos von 68, das Ende der 60er Jahre, auf dem Synthesizer. Scarlatti ist das, glaube ich. Das waren also Musikinstrumente, mit denen wir wirklich sozusagen rein elektronisch Musik erzeugen. Das ist aber natürlich noch nicht wirklich auf dem Rechner an der Stelle, sondern das waren Geräte, die sozusagen separat dastanden und dann letztlich auf dem Lautsprecher irgendwie ausgegeben wurden. Aber die Technik sozusagen, wie so ein Synthesizer funktioniert, die hat sich in der Zeit nicht so dramatisch verändert. Und das ist vielleicht so ein Grundprinzip, das sich schon lohnt, mal klar zu machen. Ich werde dann nachher gleich noch einen Synthesizer irgendwie versuchen zu zeigen, wie der zu bedienen ist. Aber wenn Sie feststellen, dass das ein ganz schön, sagen wir mal, ein Gerät ist mit furchtbar vielen Knöpfen, sagen wir mal so. Unglaublich viele Knöpfe. Also das Grundprinzip, was hinter allen diesen Knöpfen steht, das kann man aber verstehen. Nämlich, letztlich müssen sie irgendwie eine Schwingung erzeugen, über einen Schwingkreis oder heutzutage oft auch einfach über Software, dass sie eben sozusagen in der Schleife tatsächlich die Werte rausschreiben. Sie können in der Schleife sozusagen eine Sinusschwingung produzieren und die entsprechenden Werte, die den Samples entsprechen, einfach auf den Ausgabestrom schreiben. Wobei natürlich die Tonhöhe über die Eingabe sozusagen gesteuert werden muss, letztlich also zum Beispiel über ein Keyboard, wo man sagt, mit welcher Schwingung schwingt eben dieser, mit welcher Frequenz schwingt dieser Oszillator. Dann ist es natürlich ein bisschen langweilig, wenn das ein reiner Sinuston ist. Man hat ja gehört, dass da durchaus Klangfarben dabei sind. Das heißt, ich muss jetzt diesen Sinuston in irgendeiner Form modifizieren, verändern, dass da tatsächlich was rauskommt, was eine anhörbare Klangfarbe wie ein Musikinstrument hat. Das passiert über einen Filter. Deswegen haben wir uns die Filter auch so genau angeschaut. Da gibt es also Bandfilter und Sie kennen die Geschichten Hochpass-, Tiefpassfilter. Diese Filter, die können auch wieder angesteuert werden, natürlich von außen. Insbesondere kann es sowohl bei dem Oszillator selber als auch bei dem Filter kann es so sein, dass der, auch wenn jetzt ein bestimmter Ton gespielt wird, nicht konstant sozusagen einfach dieses Signal ausgibt, sondern dass das eine gewisse Schwankung hat. Also wir haben uns ja schon zum Thema Transienten angeschaut, dass leichte Frequenzschwankungen, ein Vibrato, dass das Sinn macht, um den Klang zu verändern. Das heißt, man will unter Umständen noch Schwingungen sozusagen oben drauf setzen, die jetzt nicht Schwingungen im Sinne der Tonhöhe sind, sondern die Variationen zum Beispiel der Frequenz sind. Und das würden wir über einen weiteren Oszillator machen, wovon so ein Synthesizer meistens mehrere hat. Das sind Niedrigfrequenz-Oszillatoren, also die NFOs. Mit denen stellen Sie sozusagen ein, zum Beispiel wie stark die Schwingung eben jetzt ein Vibrato, sozusagen einen Vibrato-Effekt produziert. Und mit dem können Sie auch einstellen, dass diese Filter eben nicht statisch sind, sondern dass die sozusagen noch einen Zeitverlauf oben drauf haben, also dass die auch schwingen mit zum Beispiel der Bandbegrenzung, die sie machen. Ja, und dann haben sie hinten noch einen Verstärker, der das Signal rausgibt. Und der Verstärker gibt das Signal auch nicht einfach so raus, sondern er hat eine Hüllkurve, die er oben drauf legt, die ungefähr dem entspricht, wie natürliche Musikinstrumente sozusagen das auch machen. Das ist diese Envelope Control und auch die sozusagen kann nochmal gesteuert werden, auch von so einem Oszillator. Also da steht eigentlich nochmal, was hier an Elementen da ist. Ich denke, das habe ich gerade alles erklärt. Das ist ein Beispiel für so einen Synthesizer. Ich hoffe, dass ich noch einmal einen vorführen kann. Das ist jetzt ein reiner Software-Synthesizer, also kein wirklich physikalisch existierendes Gerät. Drüben im Audiolabor haben wir auch einen echten Synthesizer, der schaut aber im Prinzip schon genauso aus. Also die Anzahl der Bedienelemente und so, die ist ungefähr vergleichbar mit dem Ding, mit dem Sie es hier zu tun haben. Jetzt habe ich ja gesagt, da gibt es so eine Hüllkurve, die findet man dann auch auf den Bedienelementen. Das ist was sozusagen Grundwissen, das man einfach immer wieder trifft, wenn man mit diesen Geräten zu tun hat. Da stand diese Abkürzung schon vorher dabei von ADSL. Das steht für vier verschiedene Phasen, in denen so ein Klang sozusagen ausgegeben wird. Und zwar Attack, Decay, Sustain und Release. Und man kann im Prinzip alle, im Prinzip die Höhe, vor allem die Breite der vier Parameter verstellen. Das heißt, das Wesentliche ist, dass Sie damit so eine Kurve bekommen, wie schnell sozusagen der Klang eingeführt wird, wie schnell er sein Maximum erreicht, dann geht er ein Stückchen runter, verläuft dann mehr oder minder auf gleichem Niveau, leicht abschwingend und dann oder runtergehend und wird dann am Schluss sozusagen ausgeblendet. Und da haben Sie die Möglichkeit, alle vier Parameter sozusagen separat einzustellen und damit im insgesamten den Klangeindruck ganz deutlich zu verändern. Das ist also neben dem NFO ein weiteres Element und den Filtern ein weiteres Element, wo Sie ganz konkret dran drehen und schrauben können. Im wahrsten Sinne des Wortes drehen und schrauben. Also wenn Sie an die jetzt hier zum Beispiel an den Synthesizer denken, dann sehen Sie hier tatsächlich Regler, wo ADSR dran steht. Ja, das ist also hier, da herüben kann man es vielleicht ganz gut verstehen, Amplifier Envelope. Ne? Das ist wirklich die Hüllkurve von dem Verstärker, da steht ADSR wirklich dran und Sie können die Zeiten ganz getrennt einstellen. Oder hier beim Filter natürlich auch, Sie sehen, es sind an mehreren Stellen solche ADSR-Regler wirklich da. Und das kann man hier vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, was da tatsächlich passiert. Ne? Sie sehen hier auch den zwei NFOs, zwei so Niedrigfrequenzoszillatoren, die man einstellen kann. Sie sehen auch, was die da beeinflussen können, die Frequenz zum Beispiel. Bei dem Modifier sehen Sie auch, den können Sie auf die verschiedenen Oszillatoren stellen. Vielleicht können wir es nachher auch noch gleich ausprobieren. Bevor ich jetzt zu sehr in die Spielereien reingehe, vielleicht nochmal zu den Grundlagen. Also so kann man sich einen Synthesizer ungefähr vorstellen. Das ist auch das Prinzip, wie Synthesizer heutzutage, denke ich, meistens funktionieren. Prinzipiell gibt es aber ganz verschiedene Verfahren, wie Klangsynthese gehen kann, und dementsprechend gibt es auch verschiedene Geräte und verschiedene Software auch, die das tut. So, die grundlegenden Möglichkeiten wären zunächst mal eine additive Klangsynthese. Das ist das, was wir in der Fourier-Analyse eigentlich gelernt haben. Jedes Signal, das wir erzeugen, können wir im Prinzip genauso erzeugen, dass wir eben Sinustöne überlagern. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einem Synthesizer bloß ganz viele Sinusschwingungen sozusagen mit entsprechender Einstellung natürlich der Frequenzen und der Phasenverschiebung und so weiter überlagern, und dann können wir im Prinzip jedes Musikinstrument erzeugen. Das geht theoretisch auch, ist allerdings relativ aufwendig, um da vernünftige Klänge zu erzeugen. Wir haben schon gesehen, dass diese Frequenzspektren relativ komplex sind, mit denen das zu tun hat. Aber das würde man eine additive Klangsynthese nennen. Es gibt auch Systeme, die so funktionieren. Was ich jetzt fast nahegelegt habe bei der Erklärung von dem Synthesizer ganz allgemein, ist das verbreitetste Prinzip, nämlich eine subtraktive Klangsynthese. Und da sehen Sie, dass das auch schon wieder ganz tief mit unseren Grundkenntnissen zu den Fourier-Analysen zum Beispiel zusammenhängt. Was man da nämlich macht, ist, dass man ein Grundsignal erzeugt, das eben kein Sinus ist, sondern das wirklich sozusagen ganz scharfe Knicke drin hat, also ein Sägezahn oder ein Dreieck. Das haben wir uns auch schon mal überlegt, was passiert, wenn man jetzt ein Sägezahn- oder Dreiecksignal hat. Das ist als Frequenzspektrum verstanden, bedeutet das, dass sie sehr viele Überschwingungen haben. Eben an der Stelle, wo sie sozusagen die Spitze von dem Dreieck irgendwie versuchen, durch Sinusfunktionen zu simulieren, brauchen sie ja ganz viele überlagerte, ganz hohe Schwingungen, um sozusagen diese Spitze anzunähern. Haben wir uns im Kapitel 4 genau angeschaut, da gab es auch diesen Overshoot-Effekt zum Beispiel, den man wieder wegfiltern kann. Ich hoffe, Sie erinnern sich. Also wenn ich jetzt so ein Signal erzeuge, dann klingt das zunächst mal nicht so besonders gut, aber der Vorteil ist, ich habe in dem eigentlich von vornherein ein ganz großes Spektrum an Überschwingungen drin. Während bei der additiven Klangsynthese müsste ich ja schrittweise sozusagen überlegen, was ist der Grundton, was sind jetzt die einzelnen Überschwingungen, mit denen ich das mühsam aufbaue. In dem Fall habe ich die Überschwingungen, ein ganz reiches Spektrum an Überschwingungen da und kann die schrittweise wegnehmen. Und deswegen sagt man eine subtraktive Klangsynthese, das heißt, ich lege letztlich Filter obendrauf, die man dann von diesen Überschwingungen mehr oder minder viel wegnehmen, und erzeugt dadurch sozusagen den Klangeindruck, die Klangfarbe, die ich wirklich haben will. Natürlich braucht man hinterher noch die Amplitude und Verstärker, das wäre eigentlich bei den anderen genauso. Es gibt noch ein paar weitere Verfahren, also eins wäre zum Beispiel eine sogenannte Wavetable-Synthese, was nun wirklich eine richtige Software-Variante ist, Klänge zu synthetisieren, das heißt, sie haben im Prinzip die Wellenform als Datenstruktur quasi abgespeichert. Es besteht also eine Tabelle, in der Tabelle steht wirklich da drin, was sind die einzelnen Samples, die der Reihe nach zu spielen sind sozusagen, und es wird das mit einer bestimmten Art und Weise durchlaufen und ausgegeben, wobei sie da auch wieder natürlich die Frequenz, mit der diese Tabelle durchlaufen wird, auch variieren können und damit sozusagen auch schon wieder eine Beeinflussungsmöglichkeit haben. Das nennt sich Wavetable-Synthese und bedeutet, dass sie wirklich den Klang sozusagen komplett vorweg sozusagen gespeichert haben müssen. Was besonders interessant ist, wenn Sie mit realen Instrumenten irgendwie zu tun haben und die nachbilden wollen, ist, dass Sie wirklich das Instrument aufzeichnen. Dass man also zum Beispiel, was weiß ich, zu einem alten Cembalo oder so geht und tatsächlich gute Aufzeichnungen des Klangs macht, die auch nachbearbeitet. Das bedeutet natürlich, dass Sie vernünftigerweise für einen großen Bereich des Tonumfangs tatsächlich Aufnahmen machen, auch mit verschiedener Anschlagstärke und so weiter, um die schon mal zu unterscheiden, aber sie können nicht alles wahrscheinlich aufnehmen, oder es ist zumindest auch relativ schwierig, die dann wirklich einheitlich hinzubekommen. Dementsprechend werden die natürlich nachbearbeitet und oft auch als relativ wenigen Samples dann sozusagen die entsprechenden Versionen, einer anderen Tonhöhe, einer anderen Anschlagstärke dazwischen, zum Beispiel zwischen Zweien, die sie aufgenommen haben, eben errechnet. Also das nennt sich Sampling, das heißt, sie haben gesampelte Ereignisse, die sie ausgeben. Und das letzte Verfahren, das man auch so manchmal trifft, ist und eigentlich relativ modern und gar nicht so alt ist, ist die sogenannte Granularsynthese. Das heißt, Sie haben Schallsignale, die in ganz kleine Abschnitte zerlegt sind, die nur wenige Millisekunden lang sind, und Sie setzen letztlich den Klang zusammen aus ganz vielen solchen winzigen Bruchstücken, Klangbruchstücken, diesen Grains. Was den großen Vorteil hat, ist, dass man nun die Wiedergabegeschwindigkeit, also je nachdem wie viele von diesen Grains der gleichen Art hintereinander setzt, ziemlich frei beeinflussen kann, unabhängig davon, mit welcher Tonhöhe man es zu tun hat. Also das ist so der Haupteffekt. Normalerweise ist es ja so, dass wenn Sie die Geschwindigkeit verändern, dass wir es schneller machen, wenn Sie also die Samples schneller abspielen, dass Sie dann halt eine höhere Tonhöhe auch haben, der berühmte Mickey Mouse Effekt bei der Stimme. Dort können Sie das eben stärker entkoppeln, indem Sie wirklich eben mehr Grains sozusagen einschieben. Deswegen ist das also noch ein, sagen wir, ein bisschen komplexeres Verfahren, mit dem Sie da zu tun haben. So, jetzt möchte ich, bevor wir in das MIDI vielleicht einsteigen, das doch nochmal probieren. Dazu muss ich vermutlich jetzt den hier zumachen. Den MIDI-Sequencer, den brauchen wir nachher nochmal. Und schauen, ob das hier funktioniert. Okay, also das ist nur eine Demo-Version, aber wir machen auch nichts wirklich Kompliziertes. Das ist ich bin jetzt auch kein Fachmann für das Zeug, aber es ist sozusagen ein System, das eigentlich, glaube ich, auch relativ weit verbreitet ist. Vom Propeller halt in Schweden, Wiesen. Mal die anderen so ein bisschen weg. Also das ist ein System, bei dem Sie sozusagen softwaremäßig eine ganze Menge von Geräten in so einem Rack übereinander sich vorstellen können, beziehungsweise so richtig angezeigt kriegen. Das ist im Prinzip eine Simulation dessen, was dann tatsächlich wäre, wenn Sie die elektronischen Musikinstrumente eben physikalisch aufbauen. Und es hat jetzt einfach von der Darstellung her auch ganz, ganz nett, weil man sozusagen einen sehr konkreten Eindruck davon hat, wie die aussehen würden. Da oben eben Mischpult, das die verschiedenen Kanäle der verschiedenen anderen Instrumente zusammenzumischen erlaubt, und die anderen Instrumente kommen darunter dann der Reihe nach. Und zum Beispiel, wenn man schauen, ich einen finde hier, der Subtractor, das wäre so ein genau der Synthesizer, den wir vorher hatten. Und der ist hier auf welchem Kanal? Sieht man das hier? Machen wir nochmal zu. Subbass heißt der. Gut. Dann wähle ich mir bloß den Track mal aus und dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Gut, jetzt müssen wir den noch irgendwie dazu bringen. Also was schon mal interessant ist, dass der wirklich sozusagen auf, sagen wir, ziemlich in Echtzeit reagiert auf das, was ich hier mache. An der Eingabe, und so sehen wir auch dann Note On, das ist was, was wir gleich beim MIDI wieder brauchen. Dort oben haben Sie die Wellenform. In dem Fall ist es ja wirklich eine Dreieckswelle, die wir hatten. Und jetzt dann nehmen wir das gleiche als Rechteck, und Sie sehen, es klingt schon vollkommen anders. Und ich kann die ganze Geschichte natürlich variieren jetzt mit den verschiedenen Einstellelementen. Also zum Beispiel, bleiben wir bei dem Rechteck und gehen wir in die Filter rein. Sie sehen hier Abkürzungen, die heißen, die sieht man nicht richtig gut, weil sie so klein sind, aber wenn wir ein bisschen vergrößern, vielleicht besser. Dann wackelt zwar das Bild so ein bisschen, aber trotzdem. Sie sehen hier einen Hochpass, einen Bandpass und einen Tiefpass, also Halb. Long Pass. Ne? Und dort können Sie dann wirklich, sehen Sie, die Filter haben eben wirklich, sind hier eingestellt. Ich kann also jetzt zum Beispiel einen Bandpass stattdessen nehmen. Man merkt schon, wir sind sehr in der Verwandtschaft zu diesen Soundexperimenten, die wir vorher hatten. Man kann auch die beim Bandpass eben sozusagen die Antwortkurve, sozusagen wo die beiden Grenzen sind, kann ich hier einstellen und damit den Klang komplett modifizieren. Okay, also soweit, was die was diese Filterfunktion dort oben macht. Was wir dann hier hatten, war der erste Bereich. Also wir erzeugen zunächst mal ein obertonreiches Signal, also zum Beispiel Rechteck oder Dreieck, dann filtern wir das raus, was wir wirklich hören wollen. Natürlich ist es so, dass diese Klänge einzustellen richtige große Arbeit ist, Aufwand, und man die in der Regel nicht selber wirklich so jetzt einstellt, sondern dass es eine Menge vorgefertigte Klänge gibt, die man da oben auch sieht, ne, die man aus einer gespeicherten Bank sozusagen abrufen kann. Kann man einen anderen, Sie sehen, wenn ich da zu einem anderen gehe, dann verändern sich alle Einstellungen von dem Regler, und dann habe ich auch einen vollkommen anderen Klang, der aus dem gleichen Gerät rauskommt. Was hat man denn vorher? Das war eigentlich ganz nett. Die sind alle so tief hier. Der ist vielleicht ganz okay. Okay. Ja. Jetzt gibt es hier noch Dinge, die ich gesagt habe, diese LFOs, diese Oszillatoren. Das ist momentan der LFO 1 ist eben auf 0. Das heißt, wenn ich da jetzt hochgehen, merken Sie den, diesen Vibrato-Effekt. Das ist genau dieser Low-Frequency-Oscillator, der sozusagen die Frequenz um eine Basisfrequenz sozusagen, um ihre Basisfrequenz schwingen lässt. Nachdem man das manchmal braucht, kann ich das hier auch am Instrument machen. Es gibt auch hier so ein Pitch-Band, das wir nachher noch brauchen. Mit dem kann ich das sozusagen nicht vom Frequency-Oscillator machen, sondern von Hand. Okay, was haben wir noch für Spielereien? Diesen ADSL wollte ich noch vorführen. Das ist also der Amplifier Envelope hier. Attack the Decay System Release. Das ist also jetzt so, wie es gerade eingestellt ist. Jetzt nehmen wir die Attack-Zeit zum Beispiel mal hoch. Was den Klang, sozusagen das Hochschwingen des Klangs viel deutlicher hören. Und wir haben das Sustain höher. Braucht er relativ lang, bis er relativ lang stehen, das Release auch noch höher. Jetzt habe ich die Taste schon längst losgelassen, aber er klingt eben noch eine ganze Zeit nach, weil ich das Release eben entsprechend hoch eingestellt habe. Also das ist jetzt nur sozusagen ein Beispiel für so einen Software-Synthesizer. Wie gesagt, die Dinger gibt es als Hardware-Geräte auch, und das ist eigentlich, ja, sagen wir noch, die natürlich die bessere Technik. Aber man kann mit den Software-Systemen schon eine ganze Menge hier erreichen. Und mit so einem System, also dieses System, das ich hier habe, wenn Sie das interessiert, das können Sie kostenlos auch laden, gibt es auch für Windows und so. Und können damit auch spielen, das ist auch ganz, also lustige Spielerei, finde ich zum Beispiel, dass Sie die Racks sogar umdrehen können und die Verkabelung richtig schön sehen. Inklusive Seriennummer und Stecker ist alles da. Okay. Also die Musiker scheinen da irgendwie auch ein bisschen verspielt zu sein, haben Sie das Gefühl? Gut, jetzt war schon so ein bisschen das Keyboard im Spiel. Das hat zu tun mit einem Standard, der jetzt noch sozusagen den Rest der Stunde so ein bisschen ausfüllen soll. Der nennt sich MIDI, und ich habe so festgestellt, dass das MIDI vielleicht unter jungen Leuten im Moment gar keinen so richtig tollen Namen hatte und tollen Klang hat, weil man das so irgendwie mit schlechten Klingeltönen assoziiert. Es ist aber, wie gesagt, eine wichtige musikalische Technologie, die sich auch ganz stark in die elektronische Musik und elektronische Klangerzeugung eben reinzieht. Also insbesondere, wenn Sie das Keyboard hier anschauen, da steht eben auch auf der Schachtel, dass das eben ein sogenannter MIDI-Controller ist. Also wie gesagt, den Synthesizer, über den habe ich einiges erzählt, und Walter Carlos. Ein Problem ist natürlich, dass Sie, wie man jetzt auch schon gesehen hat, bei diesen verschiedenen Bauelementen, dass Sie jede Menge Geräte miteinander kombinieren müssen, dass Sie unter Umständen irgendwo ein externes Gerät haben, das den Klang erzeugt und dann, wenn der Verstärker angesprochen ist, und hier irgendwo ein Keyboard, dass Sie vielleicht noch ein Keyboard haben, in den Klangerzeuger eingebaut ist. Man muss irgendwie einstellen, welcher Klangerzeuger überhaupt benutzt wird, ob der von dem externen Gerät oder von dem Keyboard. Und es gibt ja einfach auch ein Problem der Synchronisation, gerade bei Musik, das eben in, sagen wir, mit sehr kurzer Verzögerung auf ein Kommando an dem Gerät, eben einem Eingabegerät wie dem Keyboard, tatsächlich das richtige Gerät, was abspielen muss. Und das war in den 80er Jahren, als die elektronische Musik so langsam am Boden gewonnen hat, war das ein ernsthaftes Problem, die Interoperabilität von diesen verschiedenen Geräten hinzubekommen. Und das ist in 83, kann man sagen, auf einer Messe erst einmal vorgeführt worden von großen Firmen. Also ich weiß jetzt bloß einen Firmenhandel beteiligt, war Roland, die in dem Bereich einen sehr guten Namen haben. Die haben die Interoperabilität von elektronischen Musikinstrumenten über ein gemeinsames Protokoll sozusagen vorgeführt und haben diesen Standard dann festgeschrieben als internationalen Standard. Das ist also jetzt mal ein Standard, der nicht irgendwie von einer internationalen Standardisierungsorganisation stammt, sondern der von Herstellern eigentlich begründet wurde, die dann so eine Herstellerorganisation gegründet haben. Also die IMA, das sind einfach Vertreter sozusagen der Firmen, die auf dem Medienmarkt aktiv sind, elektronischen Musikmarkt aktiv sind, sind da drin und in der MMA. Und die haben diesen Musical Instrument Digital Interface Standard definiert, eben dieses MIDI, was im Prinzip jetzt als Bedeutung im Prinzip sozusagen eine Sprache oder ein Protokoll ist, wie sie sozusagen Daten aus Endgeräten übergeben können. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel eben von dem Keyboard vorher eine Note sozusagen an den Rechner übertragen habe, der dann den Software-Synthesizer gesteuert hat, das funktioniert eben über das MIDI-Protokoll. Wirklich so richtig praktisch Bedeutung hat es auch in ganz anderen Bereichen gewonnen, einfach weil es die Möglichkeit hat, ganz viele Tracks, wie wir es vorher hatten, parallel nebeneinander abzuspielen. Und zum Beispiel in der Bühnentechnik ist MIDI durchaus auch relevant, weil es sozusagen Abläufe wie verschiedene Geräte, Beleuchtung oder irgendwelche Vorhänge, Kulissen, die gefahren werden, was da passieren soll, können Sie darüber natürlich ganz genauso steuern. Sie können also einfach zeitliche Abläufe steuern, die an irgendwelchen externen Geräten sozusagen ausgeführt werden sollen. Es ist natürlich auch für uns sozusagen von der theoretischen Seite total interessant, weil es eine Darstellung ist, wie sozusagen gespielte Musik repräsentiert wird. Vorher war es ja so, dass die Musik irgendwie als Klang über Mikrofon oder so reinkam, letztlich Schallwellen. Jetzt geht es darum, dass das Eingabeinstrument nicht nur das Mikrofon ist, sondern zum Beispiel ein Keyboard oder es gibt auch andere MIDI-Instrumente, auch Blasinstrumente und irgendwelche Gitarren und sowas, die nach MIDI-Prinzip funktionieren, die also eigentlich keinen Klangkörper in dem Sinn haben, sondern bloß die Eingabeelemente. Und die gespielte Musik wird schlicht und ergreifend über eben heutzutage ein USB-Kabel an irgendeinen Rechner oder irgendein anderes elektronisches System übertragen. Ganz am Anfang hatte das MIDI, naja, ist noch gar nicht so lange her, hatte das MIDI auch eine Bedeutung für eine physikalische Schnittstelle sozusagen, also das einfach die Art und Weise, wie man die Geräte zusammenbaut. Das würden Sie hier auch noch sehen. Hier zum Beispiel, das Ding hat auch so ein MIDI-Out. Das sind diese klassischen DIN-Stecker, die dicken, runden DIN-Stecker, die früher in Europa, die oder vor allem in Deutschland in der Audiotechnik benutzt wurden, die waren lang sozusagen die Verkabelung für die MIDI-Geräte. Das hat sich inzwischen weitestgehend dadurch erledigt, dass moderne MIDI-Geräte eben das MIDI-Protokoll über USB führen, damit man natürlich keine extra physikalischen Schnittstellen mehr braucht. Aber Sie werden es, also vorher, ich glaube, das MIDI-Monitor hat man schon mal gesehen, wenn wir nochmal wahrscheinlich auch brauchen, im Programm, das sieht man an dem Icon, dass da sozusagen dieser Stecker gezeigt wird. Aber das ist eben nicht mehr das Wesentliche an MIDI, das Wesentliche ist diese standardisierte Sprache. Ja, was bedeutet das jetzt, wenn wir haben wollen, dass Musik aufgezeichnet wird? Also das heißt, jemand drückt auf einem Keyboard eine Taste mit einer bestimmten Anschlagsstärke. Das heißt, Sie haben, steht hier wunderbar drauf, also das C2, das da vorher zum Beispiel gedrückt wurde, immer wieder in dem Beispiel, kann man mehr oder minder stark bzw. schnell machen. Das bedeutet, es ist ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass eben diese Taste mit einer bestimmten, man sagt da Velocity, mit einer bestimmten Anschlagstärke betätigt wurde. Das heißt, das ist die Information, die wir letztlich aufzeichnen müssen. Und da oben steht schon in der Art und Weise, wie man das in MIDI ungefähr bezeichnet. Man sagt also Note on C3, also C3 für Velocity und dann Wert dafür hinter. Dazu muss man noch einen Zeitstempel dazu tun, der ist aber eigentlich nicht wirklich Bestandteil der MIDI-Nachrichten. Seine MIDI-Nachrichten werden sozusagen mit Stempeln versehen und über die Zeit abgespielt. Eine Nachricht selber ist sozusagen einfach eine binäre Kodierung dieser Information. Zum Beispiel, dass jetzt eine Note eben, eine Notentaste betätigt wurde. Oder kann auch ein anderes Instrument sein, dass eine Note angespielt wurde. Und diese binäre Nachricht, die können Sie natürlich insbesondere weitergeben, aber auch speichern, vervielfältigen, auch variieren. Ein Kommando ist dann was, das Sie eben, egal ob Sie es variiert haben oder nicht, irgendwann an ein Gerät wirklich rausspielen. Das heißt, Sie geben ein Gerät zum Beispiel an einen Software-Synthesizer die Anweisung, jetzt eine musikalische Aktion auszuführen, eben zum Beispiel das C2 zu spielen. Wobei der natürlich mehr wissen muss noch dazu, nämlich zum Beispiel mit welchem Klangbild das tatsächlich erzeugt werden soll. Das haben wir gerade gesehen, dass in so einem Synthesizer ganz furchtbar viel einzustellen ist. Also dieses Klangbild, diese Klangfarbe, nennt man auf Englisch auch Timbre, das ist eine Charakteristik des wiederzugebenden Instruments. Das sind multitimbrale Instrumente, also die haben wirklich verschiedene Klangfarben unterstützen, die machen die heutzutage alle. Dann haben sie natürlich verschiedene sozusagen Stimmen nebeneinander, also praktisch Kanäle, die nebeneinander laufen. Das ist traditionell eigentlich so, dass das im Prinzip Empfänger sind, Geräte, die ich adressieren kann, bis zu 16 normalerweise. Moderne Varianten können auch mehr. In der Praxis heißt das im Prinzip jetzt, dass Sie einen Kanal haben, der sozusagen einen bestimmten Klangerzeugungsprozess anspricht. Das heißt, Sie haben typischerweise in so einem MIDI-Klangerzeuger haben Sie eben zu diesen Kanalnummern zugeordnet bestimmte vordefinierte Klänge, was weiß ich, das ist ein Piano, das ist eine Orgel oder werden wir auch gleich nochmal sehen, also verschiedene Instrumente, die dann entsprechend synthetisiert werden. Wobei zunächst mal einfach wichtig ist, es gibt diese Kanalnummern und eine andere Kanalnummer heißt in der Regel einfach ein anderes Instrument. Ja, wenn Sie jetzt MIDI übertragen von irgendwie einem Gerät zu einem anderen, wie es hier zum Beispiel eben über das Kabel zwischen dem Keyboard und dem Rechner passiert, dann haben Sie es einerseits mit sogenannten Channel Voice Messages zu tun, das sind die uns am ehesten einleuchten, das sind die wirklich die Musikdaten enthalten, also Note On zum Beispiel. Es gibt aber auch eine ganze Menge andere, nämlich zum Beispiel diese Channel Mode Messages, die dafür da sind, den Synthesizer tatsächlich zu steuern oder zum Beispiel den Synthesizer, der in einem Keyboard da ist, auszuschalten oder eine Tastatur, die irgendwann im Gerät zusätzlich da ist, eben außer Betrieb zu setzen, dass nur eine das Ganze steuert. Also das wird normalerweise bei so einer Konfiguration, es sind meistens viele Geräte, wird ein Master Keyboard festgelegt und die anderen werden deaktiviert. Und damit die Geräte, die diese Keyboards eventuell haben, wissen, dass sie zu deaktivieren sind, wird zum Beispiel so eine Channel Mode Message geschickt. Dann gibt es Real-Time Messages, das ist der Synchronisationstakt eigentlich, dass die Geräte sozusagen sich auf einen gemeinsamen Takt aufsynchronisieren können und insbesondere benutzt man die auch am Anfang, um die Verfügbarkeit von den Geräten festzustellen, ob was denn überhaupt da ist und ob die Geräte eingeschaltet sind zum Beispiel. Und was häufig irgendwie so im Jargon irgendwie auftaucht, sind diese SysEx, das sind die System Exclusive Messages, das heißt, sie haben für individuelle Geräte Informationen, die sich jetzt genau auf dieses eine Gerät bezieht, also letztlich auf das Produkt natürlich, auf das entsprechende Produkt des betreffenden Herstellers, die andere Geräte möglicherweise nicht verstehen und dann aber auch ignorieren sollen. Also das sind grundsätzlich die Dinge, die Sie in der MIDI-Datei haben werden, beziehungsweise, jetzt muss man noch mal ein Stück weiter ausholen, diese MIDI-Ereignisse, die müssen ja nicht unbedingt in der Datei sein, die können einfach bloß, während Musik gemacht wird sozusagen, von einem Keyboard zum Beispiel über einen Rechner an einen externen Klangerzeuger, an einen Lautsprecher gehen und danach einfach wieder aus der Welt verschwunden sein. Das heißt, überhaupt nicht aufgezeichnet werden. Dafür allein kann man die MIDI-Nachrichten schon mal benutzen. Man kann sie aber natürlich, wie vorher da stand, eben auch speichern, wozu man dann natürlich sinnvollerweise Zeitstempel mit dabei braucht, wann was passiert ist. Damit kann man also bei sozusagen gespielter Musik mitschneiden oder auch Musik, wird man auch gleich noch anschauen, einen sogenannten Sequencer im, überhaupt erst erzeugen und in so einer Datei abspeichern, weil sie dann unter Umständen gar kein solches Instrument brauchen, sondern das wirklich quasi zeichnen können, die Musik. Und dann erzeugen sie eine Datei, in der letztlich hintereinander diese MIDI-Ereignisse drinstehen. Dann gibt es eine Header-Information, die brauche ich nicht so viel reden, aber es gibt natürlich Tracks, genauso wie wir vorher schon Tracks hatten bei solchen Dingen wie Ton zum Video, gibt es hier eben Musikspuren, die separat abspielbar und bearbeitbar sind. Und typischerweise besteht eben so eine MIDI-Datei aus mehreren parallelen Tracks, wenn es nicht halt extrem einfache Musik nur ist. In jedem Track, da kann man sehen, wieder, dass das ganz gut eigentlich zu diesen hierarchischen Prinzipien passt, die wir vorher bei anderen Audioformaten auch hatten, haben sie eben wieder Basisinformationen. Was ist das für ein Track, wie heißt er zum Beispiel und insbesondere, was ist das für ein Instrument, das auf diesem Track gespielt wird, was dann eben in den entsprechenden Kanalnummern umgesetzt wird, über die das Instrument auch angesteuert wird. Und MIDI-Instrumente ist auch so ein, ja, eigentlich ein großes Thema für sich. Die können Sie zum Beispiel kaufen. Ja. Sie können also zum Beispiel für Cubase von Steinberg gibt es eine ganze Reihe von Herstellern, einfach die Klänge dafür auch verkaufen. Und Sie können die sogenannten Klangbänke, Soundbänke in Ihr System installieren. Das heißt, im Prinzip, was Sie mit einer bestimmten Kanalnummer abspielen, bedeutet nicht unbedingt immer genau den gleichen Klang am Ende. Es kann erstens ein besserer oder ein schlechterer Synthesizer sein und es kann insbesondere eben eine ganz andere Klangbank sein, wo wirklich was anderes dahinter steht. Und um da einen Standard zu haben, gibt es diese sogenannten General MIDI Soundbanks, die im Prinzip eigentlich bei jedem MIDI-System unterstützt werden sollten und wo klar ist, was sozusagen die Banknummern, da gibt es auch eine Anzahl von vorgegebenen Banken und jeweils dann die Instrumente dazu, was das wirklich bedeutet. Also das muss da drin stehen. Ja, und dann natürlich endlich mal tatsächlich auch die Musik selber, das heißt die Channel Voice Messages, die dann in der MIDI-Datei natürlich einen Zeitstempel brauchen. Und da haben wir den einen Parameter schon, die wichtigste Information sozusagen, wichtigste Nachricht schon angeschaut, das ist Note On mit dem Notenwert und der Anschlagstärke. Und das Note Off kommt separat, das heißt also, wenn Sie die Taste drücken, wird Note On geschickt, wenn Sie es loslassen, mit der Note Off. Sie haben noch weitere Sachen, die Änderung der Anschlagstärke über die Zeit, also wenn Sie sozusagen dann da drauf bleiben, ein Stückchen weggehen, sowas, das können Sie als MIDI-Nachricht noch verpacken und was Sie mit externen Elementen, so den zusätzlichen Elementen noch haben, zum Beispiel diesen Pitchband, wo Sie die Tonhöhe leicht verstellen können, auch das geht in diese MIDI-Dateien wirklich rein. Das werden wir uns dann vielleicht gleich anschauen. Was ganz wichtig ist, ist, dass MIDI-Dateien im Prinzip eine ganze aufwendige Musikkomposition natürlich enthalten können. Wenn es gute Klangerzeuger sind und das eine aufwendige Komposition ist, von der ganzen Gestaltung her auch gut klingen können, aber praktisch sozusagen fast keinen Speicherplatz brauchen, weil die Information sozusagen so stark abstrahiert ist, wie jetzt diese Information, wann ist welche Note zu spielen, ist natürlich erheblich kompakter als das gesamte resultierende Klangbild sozusagen dann mit Samples abzuspeichern und damit sind sie also auch noch deutlich, ganz deutlich kompakter, als das mit MP3 zum Beispiel oder ähnlichen Verfahren zu erreichen wäre. Das bedeutet ganz praktisch, wenn Sie jetzt irgendwo einfach Musik brauchen, also was weiß ich, als Hintergrundmusik auf einer Webseite oder sowas oder in einem Programm und Sie haben Speicherplatzprobleme, entweder in der Übertragung oder einfach sozusagen auf den Speichermedien, dann sind MIDI-Dateien natürlich insofern interessant, als Sie da vernünftige Musik sozusagen mit minimalem Speicherplatz auch bekommen. Was man vielleicht auch noch sagen muss, es ist natürlich ein bisschen mehr als die Notenschrift, das heißt, ob das jetzt eine ganze Note ist oder eine halbe Note, das ist eigentlich ein Spezialfall von dem MIDI, also die Längen der Noten, die stehen ja da nicht wirklich drin, sondern es ist einfach der Unterschied zwischen Note On und Note Off im Zeitstempel, das heißt, das können im Prinzip beliebige Zwischenwerte sozusagen sein. Also Sie brauchen deswegen auch nicht glauben, dass wenn Sie jetzt mit dem Keyboard irgendwie was einspielen und das dann sich in Notenschrift anzeigen lassen, was Sie können, so schon können, dass das dann irgendwie gleich besonders überzeugend ausschaut, weil eben sie dann mit den Notenlängen zumindest das deutlich erst noch anpassen müssen. Ja, deswegen ist es so, dass man mit so MIDI-Dateien eben nicht bloß mit einer Tastatur arbeitet, sondern auch mit sogenannten Sequencern, wo sie die Möglichkeit haben, Tonspuren einzuspielen und anzuschauen, so eine Art Partituransicht zu haben, und es gibt verschiedene Darstellungen. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel so eine Keyboard-Matrix, wo sie links die Klaviertastatur haben, rechts Zeilen, und dann sehen, welche Taste der Klaviertastatur sozusagen wann in diesem zeitlichen Verlauf gedrückt wurde. Das ist eine der Varianten, die es gibt, oder eine Liniendarstellung, die ich gleich zeigen werde, die einfach zeigt, sozusagen auf Notenlinien, wann welche Note gespielt wird. Wobei die Zusatzinformation natürlich auch noch visualisiert werden muss, was gar nicht so einfach ist. Und in so einem MIDI-Sequencer können Sie nun sozusagen wirklich komponieren, das heißt, Sie können Noten einsetzen, die irgendwo hinschieben, verändern, transponieren und so weiter, dann haben Sie entsprechende Funktionen dafür. Sie können Instrumente einstellen, die gespielt werden, Sie können Effekte einfügen. Sie haben so ein Mischpult natürlich, wie Sie die Kanäle zusammenmischen, das heißt, da können Sie auch die relative Lautstärke beeinflussen. Und sehr häufig ist es so, dass man eben auch die Möglichkeit hat, das für Notensatz noch mitzubenutzen, also wirklich eine Notenschriftanzeige zu benutzen und die auch dann auszudrucken. Ja, das wäre also jetzt ein Screenshot von einem MIDI-Sequencer, der jetzt vielleicht noch so direkt nicht was sagt. Insofern ist das wahrscheinlich wieder der Moment, wenn man jetzt wieder was ausprobieren muss. Ja, vielleicht zuerst mal ganz einfach dieser MIDI-Monitor hier. Warte mal ein bisschen größer auch. Das ist der als Logo schon diesen alten klassischen DIN-MIDI-Stecker hatte. Das ist einfach jetzt bloß ein System, das zuhört sozusagen, was tatsächlich auf den MIDI-Kanälen passiert. Das heißt, da steht hier irgendwo dieses MIDI-Keyboard. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier auf dem Keyboard was mache, ohne dass jetzt das irgendwas mit Ton zu tun hätte, kommt hier Note On, der Kanal, auf dem das passiert ist, Kanal 1, und dass ich eben B1, ich werde vorher das C2 nehmen also das hier, C2 mit Velocity 116 zum Beispiel, wenn ich wieder los, also jetzt habe ich gedrückt, jetzt lasse ich los, und Sie sehen, dass also das Note Off eben kommt, je nachdem, wie ich das mache. Das ist jetzt also ganz sanft nur gedrückt, dann haben Sie eben eine niedrigere Velocity. Und wenn ich andere Elemente hier benutze an meinem Keyboard, also zum Beispiel dieses Pitchband Wheel, dann sehen Sie das hier eben auch, das Pitch-Wheel in seiner Auslenkung, wohin, nach oben und nach unten, mit den Zwischenwerten auch in so einem gewissen Zeitraster eben dort übertragen wird. Also das ist zumindest schon ein ganz praktischer Effekt von dem MIDI, wenn man sich vorstellen kann, wie das auch tatsächlich funktioniert. Jetzt wollte ich natürlich auch einen Sequencer noch vorführen und auch ein bisschen sozusagen, wie das dann auch klingt, anschauen. So hoffen wir, dass der ja, ich schaue zuerst einmal sicherheitshalber in die Präferenzen rein, ob die Ausgabe hier richtig ist. Man sieht auch vielleicht an der Stelle, also der Klangerzeuger, der jetzt standardmäßig benutzt wird, QuickTime Musical Instruments, das ist also eine Standard-Klangerzeugung, die in QuickTime dabei ist. Dort könnte man natürlich andere Klangerzeugungssoftware jetzt hier zum Beispiel einspielen und die stattdessen benutzen. Also das ist durchaus modular. Ja, wird auf das Audiosystem ausgegeben. Das schaut im Moment gut aus. Hoffen wir, dass das auch dann wirklich tut. Sie sehen jetzt hier so ein Sequencer. Das ist ein Programm, das sozusagen in der Lage ist, diese MIDI-Informationen zu bearbeiten und verarbeiten. Man hat den Titel schon gesehen, dass das in dem Mode von Glenn Miller ist. Man sieht jetzt wahrscheinlich, wenn es so schön dunkel ist, nicht so furchtbar viel, ich mache es jetzt mal heller, da sehen Sie das, und größer auch, da sehen Sie hier in diesem einen Track hier, das ist jetzt der Take 1, das ist insofern nicht so wichtig, aber es ist für uns zunächst mal der erste Track, QuickTime Musical Instruments, was da drunter steht, ist jetzt nicht so wichtig, aber da steht hier nochmal Piano 1, Das heißt, es ist eben einfach eine Klavierstimme, die da gespielt wird. Und jetzt kann ich einfach diesen Track alleine abspielen und bin neugierig, ob es wirklich auch was rauskommt. Sie sehen, es passiert gar nichts zuerst mal. Also ich mache das jetzt bewusst, das ist natürlich jetzt nicht genau im Rhythmus. Da fehlt was. Das hat einfach, ja, also das gesamte restliche Orchester kommt sozusagen dazu, aber ich habe halt hier jetzt nur diese eine Stimme gehabt. Das heißt, ich kann im Prinzip selektiv einzelne Stimmen raussuchen und das heißt, sie haben wirklich die gesamte Musik aus wie ein Orchester sozusagen zusammengesetzt aus den einzelnen Instrumenten. Ich hoffe, das müsste an der Stelle klar sein. Jetzt halten wir es vielleicht auch nochmal an und spielen es einmal noch ein bisschen ganz, damit man das wirklich hört, dass es so schlecht auch wieder nicht ist. Das war jetzt ich, soll ich weiterspielen. Aber wie gesagt, bemerkt es an diesem Nachhall, es ist, da spielt keiner, ne? Sondern es ist wirklich nur diese Datei, die sozusagen die elektronischen Musikinstrumente ansteuert. Vielleicht für, wenn wir jetzt schon so am Spielen sind, für die Klassik-Fans auch noch was. Also, das, was ich vorher gesagt habe, Sie können natürlich auch die musikalische Darstellung wollen, die auch mir vielleicht eine genauere Vorstellung, was da eigentlich passiert. Ja, jetzt habe ich gesagt, so ein Sequencer kann noch mehr als jetzt bloß die Musik abzuspielen. Sie können an der Stelle, wenn Sie jetzt irgendeinen, ja, nehmen wir mal diesen Track hier. Ja, das ist eine individuelle Note, die ist ein Objekt sozusagen, die ist ja eigentlich bloß diese eine Nachricht, die in der Datei an der Stelle drin steht. Und deswegen kann ich die natürlich auch individuell anspielen. Und kann die natürlich auch verändern, verschieben, wo ich nicht sie haben will. Oder auch verlängern natürlich. Ja, das heißt, ich habe die komplette Kontrolle über diese Geschichten. Und ich habe hier, das ist jetzt eine Kirchenorgel da, ne? Das hört man ja ziemlich deutlich. Ich spiele es nochmal ganz kurz an, jetzt hoffentlich, wenn wir dann bloß diesen Track hier. Aber ich kann hier natürlich das Instrument auch verändern und da ist diese General MIDI Bank, was jetzt, was wahrscheinlich nicht so ganz optimal ist, zum Beispiel auf ein Cembalo umstellen können, Harpsichord. Ja, ist gar nicht so schlecht. Okay, also das ist etwas, was da passiert. Technisch ist nichts anderes, dass halt sozusagen diese Kanalnummer verändert worden ist. Ne? Es wird jetzt an in der General MIDI Bank sozusagen eben die Kanalnummer 6 geschickt, wo vorher irgendwie die 19 stand für Kirchenorgel, steht an der Stelle eben jetzt die 6 für Cembalo. Und da können Sie natürlich jetzt, also wer Spaß an sowas hat, kann da beliebig lang spielen und dort jetzt, was weiß ich, auch eine E-Gitarre nehmen stattdessen oder so. Ja, man kann natürlich jetzt in so einem Sequencer auch direkt vom Keyboard aus einspielen und die Dinge aufzeichnen, dass man jetzt nicht irgendwie don't save der arme Bach, den tun wir nicht. Ja, dann müssen wir jetzt hier, also prinzipiell könnte es merken, aber dann funktioniert nicht wirklich gut bei der Aufzeichnung. Ja, das ist jetzt zu viel. Normalerweise müsste man jetzt irgendwo mal die aufgezeichneten Noten tatsächlich sehen. Das ist jetzt vielleicht auch zu viel des Guten. Das Prinzip ist, glaube ich, soweit auch ganz klar geworden. Jetzt wollten wir ja doch nochmal zurück zu unserem Material hier. Also wie gesagt, was das klar machen sollte, ist es ist ein vollkommen anderes Prinzip, mit Musik umzugehen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir in der Grafik auch später noch treffen werden, wo sie auch zwei Arten haben, mit Grafik umzugehen. Also die Grafik abzutasten, einzelne Bildpunkte, Pixels anzuschauen sozusagen, oder eben Vektorgrafik, wo ich die Grafik zeichne, indem ich sage, an der Stelle von hier nach dort geht eine Linie. Genauso kann man sich das vorstellen, das ist eben statt abzutasten, was passiert, zu welchem Zeitpunkt, wird eben einfach gesagt, jetzt wird eine bestimmte Note gespielt auf einem bestimmten Instrument. Vielleicht noch, um das ein bisschen abzurunden, dass Sie eben sehen, dass es nicht bloß mit Musik geht und dass es auch über das reine MIDI so ein bisschen rausgeht. Ähnliche Dinge kann man natürlich mit der Sprache auch machen. Das heißt, man hat ja schon immer irgendwie davon geträumt, dass man mit Computern reden kann. Und derzeit ist es so, dass Sprachausgabe tatsächlich wirklich ganz nett funktioniert schon, ist Bestandteil von Betriebssystemen standardmäßig, während die Spracheingabe immer noch ein richtiges Problem ist, das muss man ganz ehrlich sagen. Also dort ist es so, dass man meistens die Systeme trainieren muss und dass immer noch eben sehr große sagen wir, Störquellen mit dabei sind. Einfach deswegen, weil es halt richtig schwierig ist, die vielen sagen wir, nicht informationstragenden Teile des Schalls sozusagen, die man da kriegt, des Schallsignals, zu trennen von dem, was wirklich jetzt sozusagen als Sprache zu interpretieren ist. Aber was gut geht, wie gesagt, ist Sprachsynthese. Davon kann man ausgehen, dass das auch ein Bereich ist, der zunehmend in Interfaces an Bedeutung gewinnt. Sie haben schon eine ganze Menge Schnittstellen, die über das Telefon funktionieren, wo Sie was vorgelesen bekommen und irgendwelche Fragen dann irgendwie mit beantworten müssen. Das Flughafen zum Beispiel, Bahnhof oder so, da haben sie auch schon relativ viel mit Systemen zu tun, die, glaube ich, im Moment nur einfach Aufnahmen zusammenschneiden, aber auch da sieht man schon, Anwendungen der Sprachsynthese immer wichtiger wird. Das ist nur ein Versuch, sozusagen nochmal ganz grob zu sagen, was eigentlich passiert, wenn Sie einen Text ausgeben wollen, dann müssen Sie den zerlegen und müssen einerseits sozusagen verstehen, was ist das überhaupt für ein Text? Ist das zum Beispiel ein Fragesatz oder ist das eine Aussage oder ein Ausruf oder sowas? Und damit sozusagen die Syntax des ganzen Texts verstehen, also wenn Sie es gut machen wollen, und damit kommen Sie auf die sogenannte Prosodie, also die Gesamtmelodie des Satzes, der zu sagen ist. Und umgekehrt müssen Sie natürlich die einzelnen Stücke zerlegen, da reicht Ihnen auch nicht die Buchstaben zu haben, sondern muss die Buchstaben zusammenfassen zu sogenannten Phonemen und Silben und dann sozusagen die Klänge, die dazu zu erzeugen sind. Und diese beiden Informationen sozusagen, also die Kette von Phonemen, die rausgehen, und die Prosodie dazu, also die Gesamtmelodie, die geht dann in so ein Klangsynthesesystem rein. Das ist, wie gesagt, heutzutage ziemlicher Standard. Das brauchen wir. Ja, brauchen wir dann auch noch. Wenn Sie jetzt im modernen Betriebssystem, denkt Windows, kann das genauso, irgendwie möglichst einen englischen Text meistens haben und dann reintippen, dann können Sie den sich durchaus vorlesen lassen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem ist natürlich, wenn Sie das in Englisch ausgesprochen bekommen wollen, Sie einen deutschen Text. Ja, machen wir es halt. Machen wir es mal. Da sieht man schon eins der Probleme, das man da hat, dass man halt mit den verschiedenen Sprachen eben umgehen können muss. Zumindest. Ja, nicht so toll. Also, Immerhin ist es so, wie es jetzt ist. Es gibt eben natürlich auch deutschsprachige Ausgaben, Sprachausgabemöglichkeiten. Ist man an der Stelle, wenn man das ganz konventionell einsetzen kann. Ja, was wird denn noch weiter passieren? Also zwei Sachen. Die Sprachausgabe, wie gesagt, wird sich mit Sicherheit noch ein Stückchen weiterentwickeln, aber vor allem mit Spracheingabe eine größere Rolle spielen. Aber auch bei der anderen Klangerzeugung ganz allgemein, wenn Sie an Musik denken oder an Gesamtgebilde sozusagen Sprache, also zum Beispiel Gesang und Musik, dann gibt es eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen, die noch nicht so wirklich Bedeutung gewonnen haben, aber die, wo man sieht, dass eben die Industrie schon heftig daran arbeitet. Also zum Beispiel in MPEG-4, wenn Sie dort reinschauen, finden Sie, dass es zwei weitergehende Standards gibt, dieses SAOL und das SASL, die sozusagen Weiterentwicklungen von dem MIDI sind. Es gibt auch für Sprachsynthese und Sprachausgabe gibt es inzwischen Standards, also zum Beispiel das VoiceML, das ein XML-Dialog, so ein XML-Format ist, XML, wenn man es noch anschauen, mit dem Sprachdialoge beschreiben kann. Das heißt, man kann durchaus damit rechnen, dass Sprachausgabe oder generell Klangausgabe im Laufe der Zeit zu einer Standardtechnik wird. Sie merken es auch jetzt schon, Interfaces geben ja Audio-Feedback, wenn Sie eine Datei löschen oder sowas, das hören Sie bestimmte Töne, das kann man einstellen und auch abstellen. Das heißt, Audio-Feedback ist einfach eine Technik, mit der man inzwischen gar nicht mehr als Multimedia-Technik, sondern als Standardtechnik auch bei den Interfaces rechnet. Okay, an der Stelle ist mit dem Thema Audio im Moment mal vorbei. Es geht in ähnlicher Art und Weise dann natürlich mit Bildern weiter. Dankeschön.